People Perspectives, der HR-Podcast von Make, bei dem das Wesentliche im Mittelpunkt steht. Heute Caroline Chung mit ihrer Perspektive auf mentale Gesundheit und wie wir selbst und Arbeitgeber positiv darauf einwirken können. Und damit hallo Caro, schön, dass du heute mein Gast bist.
Ja, hallo Lukas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Und was auch sehr erfreut war, war unser Vorgespräch. Wir haben auch viel über deinen Namen gesprochen. Ich darf dich Caro nennen, obwohl dein Vorname Caroline ist. Und dass dein Vorname Caroline ist, hat ja auch so ein bisschen eine persönliche Anekdote, die verdanken wir, und das macht es mir heute ein bisschen einfacher, zugegebenermaßen, glaube ich, deinem Schwarm aus der dritten Klasse. Der wird sich jetzt wahrscheinlich total freuen, wenn er hier zuhört. Magst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht zum Start mal erklären, wie es ja zu Caroline kam, beziehungsweise zu Caro?
Na klar. Also wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann, habe ich einen koreanischen Background. Also meine Eltern sind beide Koreaner und haben mir auch einen koreanischen Namen gegeben. Also eigentlich, mein offizieller Name ist Haejeong. Und wie man jetzt auch bereits hört, ist das gar nicht so leicht auszusprechen, insbesondere für die deutschen Kollegen und Kolleginnen. Und ja, in der dritten Klasse war es so, dass ich Kommunion hatte und da muss man vorher getauft sein. Und das hatten meine Eltern noch versäumt. Und so hatte ich die Gelegenheit, mir einen Namen auszusuchen, was natürlich toll ist, wenn man 9 Jahre alt ist. Und der Lieblingsname allerdings meiner besten Freundin war Ute. Und deswegen, was stand für mich fest? Ich werde mich Ute nennen. Und kurz bevor ich es dann aussprechen musste in der Kirche vor dem Pfarrer, hatte eben mein Schwarm aus der dritten Klasse, der neben mir stand, gesagt, er fände Caroline so schön. Und ja, da blieb mir natürlich nichts mehr anderes übrig. Und ich muss sagen, heute bin ich auch wirklich dankbar, weil ich finde, irgendwie Caro passt zu mir auch. Und das zeigt vielleicht aber auch, ja, so auch so meine deutsche Identität neben meiner koreanischen. Und irgendwie hat sich das dann so eingebürgert, weil ich auch so ein bisschen leid war, dass die Lehrer immer meinen Namen nicht aussprechen konnten. Und dann habe ich das einfach für mich so verinnerlicht, Caro.
Ja, und das passt auch dahingehend gut. Du hast es schon angedeutet. Du hast ja Wurzeln in beiden Ländern, kann man sagen. Also deine Wurzeln liegen eigentlich in Südkorea. Du bist aber in Frankfurt geboren und deshalb auch ja wirklich zwischen beiden Ländern zu Hause. Kannst, und das finde ich auch sehr interessant, da wunderbar auch über beide Kulturen berichten, auch so über die Unterschiede etc. Also ist mega. Wir haben eine Parallele, wir beide tatsächlich. Wir haben beide Psychologie studiert. Was sich dann ein bisschen unterscheidet, ist, wie es dann weitergegangen ist, beziehungsweise du warst ja auch davor in der Beratung, hast dich dann aber, und das ist wichtig, entwickelt in Richtung IAS. Da wirst du uns gleich auch nochmal erzählen, warum es nicht IAS heißt, sondern IAS.
Genau.
Wo du heute als Kompetenzfeldleiterin Psychologie arbeitest. Mhm. Die IAS-Gruppe ist ein führendes Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen, das maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Arbeitsschutz und betrieblichem Gesundheitsmanagement anbietet. Du wirst uns das gleich nochmal so ein bisschen tiefergehend einordnen. Und das IAS hat ja auch eine lange Geschichte, über 50 Jahre Erfahrung in der Förderung von Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden. Wie gesagt, immer mit einem stärkeren Fokus auch auf den Arbeitskontext gemünzt. Habe ich da ansonsten noch was zu deiner Person vergessen? Gibt es noch was, was du zum Besten geben magst aus beiden Welten, aus Frankfurt, aus deiner Erfahrung aus Südkorea etc.? Und ansonsten natürlich, hol uns gerne auch ein bisschen ab. Was macht die IAS und was ist auch genau deine Rolle als Kompetenzfeldleiterin Psychologie?
Vielleicht fangen wir tatsächlich mit dem Namen mal an, du hast es eben angesprochen. Ne? Also IAS steht für Institut für Arbeits- und Sozialhygiene Stiftung. Also wir haben einen Stiftungsauftrag. Nämlich ja die Gesundheit des Menschen am Arbeitsplatz, in der Umwelt, im Privaten zu fördern, zu erhalten und bei Bedarf, wenn es nötig ist, auch wiederherzustellen. Ja, das ist unser Stiftungsauftrag. Und ich denke, was uns als IAS besonders macht, ist, dass wir professionsübergreifend arbeiten. Das heißt interdisziplinär. Wir haben verschiedene Disziplinen. Wir haben sehr viele Arbeitsmediziner, mit denen wir zusammenarbeiten, Sicherheitstechniker, aber auch eine betriebliche Sozialberatung und BGM-Berater und eben auch die Psychologen und Psychologinnen. Und da kann man mich eben verorten als Kompetenzfeldleiterin. Ich habe hier ein Team von 70, sogar über 70 Psychologen und Psychologinnen, die bundesweit sozusagen für unsere Kunden tätig sind. Und ich sag mal, das Thema im weitesten Sinne mentale Gesundheit bedienen. Und wie du eben ja gesagt hast, was machen wir da eigentlich? Ja, also wir sind sowohl im Arbeitsschutz tätig, im Sicherheitsbereich tätig, aber eben auch in verschiedenen Arbeitswelten, so nennen wir das. Weil Psychologie auch etwas ist, was letztendlich alle Bereiche berührt. Also im Arbeitsschutz sind wir in der Psychologie vornehmlich bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Fehlbelastung zum Beispiel zuständig. Das heißt, die Unternehmen haben ja tatsächlich eigentlich auch einen Auftrag, auch psychische Belastung systematisch zu erheben und auch ja, Stressquellen anzugehen. Und darin unterstützen wir, weil das Thema Psyche ist ja auch etwas, womit der eine oder andere vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte hat und sich schwer tut. Ne? Genau, und auf der anderen Seite schulen wir sehr viel, also alles, was ja irgendwie mit Psychologie am Arbeitsplatz zu tun hat, vor allem natürlich Themen wie Resilienz, wie kann ich mich irgendwie, meine innere Widerstandskraft auch irgendwie stärken. Ne? Ich meine, wir wissen alle, dass wir in Arbeitsrealitäten unterwegs sind, die viel Druck erzeugen, die viel Anforderungen mit sich bringen. Und da unterstützen wir auch in der Befähigung sozusagen, Kompetenzen zu entwickeln, ne? Fähigkeiten zu entwickeln, damit ich mir selber auch gut helfen kann im Arbeitsumfeld. Ne? Aber ich glaube, das ist vielleicht nochmal so ein wichtiger Aspekt, dass wir eben sowohl Verhältnisprävention als auch Verhaltensprävention unterstützen. Also die Verhältnisse am Arbeitsplatz, in denen wir Unternehmen beraten und Führungskräfte beraten, weil die haben viel Einfluss. Aber auf der anderen Seite natürlich auch immer den einzelnen Mitarbeitenden zu stärken, dass er an seinem Verhalten sich auch entwickeln kann und ja, Kompetenzen entwickeln kann, um für sich selbst gut zu sorgen.
Es sind aber primär die Unternehmen, die dann auf euch zukommen oder primär Einzelpersonen?
Richtig, es sind primär Unternehmen, ne, Bestandskunden, mit denen wir auch viel zusammenarbeiten. Aber auch wir versuchen, ich sag mal, die Kompetenzen als Psychologen, die wir haben, auch der breiten Masse immer mehr zugänglich zu machen, weil wir wissen alle, Therapeutenmangel, ne, Therapieplatzmangel und warum zurückhalten, wenn wir irgendwo was auch anbieten können, um den einzelnen Personen auch zu helfen.
Ja, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, was momentan ja auch KI nochmal so beflügelt, weil was sich ja herausstellt, ist, dass immer mehr Menschen auch ChatGPT zum Beispiel nutzen, um dann ja so in den Dialog zu gehen, auch eigene Konflikte oder Dinge eben zu schildern. Problem dabei ist, die KI gibt einem immer so ein bisschen tendenziell eher individuell recht, also halt eher so eine bejahende Tendenz und nicht so eine widersprechende. Und dann wird eben auch häufig überschätzt, also wie die KI die Meinung ändern kann. Also die KI hat eigentlich bessere Chancen, die Meinung eines Menschen zu ändern als ein Mensch. Warum? Weil natürlich auch das Ego wegfällt. Also ich habe natürlich keine Befindlichkeit, wenn mir die KI was sagt, denke ich, jo, das ist so eine neutrale Instanz. Da habe ich nie so dieses, ja, wer ist das Gegenüber und nehme ich das jetzt an oder nicht? Ja, da habe ich nicht so das Reaktanzgefühl.
Genau, und das ist auch einer der großen Vorteile, glaube ich, bei KI. Wenn ich eben auch ohne Scham, ja, weil da ja keine Person sitzt, etwas mitteilen kann, etwas preisgeben kann, um gegebenenfalls einen guten Tipp zu bekommen. Und auch wir beschäftigen uns natürlich mit dem Thema KI, auch wenn man das vielleicht nicht im ersten Moment damit assoziieren würde, mit der mentalen Gesundheit. Aber wie du sagst, das ist ja oft sind Themen, ne, die die Psyche betreffen, noch irgendwie schambehaftet. Und deswegen ja, fragt man auch mal so eine KI, was könnte mir denn jetzt helfen? Und auch da habe ich ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Ne? Und die Frage ist ja eher, wie können wir das gewinnbringend einsetzen im Gesundheitswesen, wo wir eben wissen, dass eben nicht genügend Fachexperten an der Stelle zur Verfügung stehen. Vielleicht im Sinne eines First-Level-Supports oder so. Ne? Also auch da gibt es auf jeden Fall Ideen, an denen wir auch weiterarbeiten. Ja.
Das heißt, ihr seid da auch an dem Puls der Zeit, an den neuen Trends dran?
Ja, müssen wir. Müssen wir, weil das ist ja auch unser Credo. Ja? Die Welt verändert sich. Also ich meine, die IAS gibt es jetzt seit fast 50 Jahren. Also nächstes Jahr feiern wir Jubiläum, 50. Und wir haben sozusagen ja auch dann live mitbekommen, wie sich die Arbeitswelt in den letzten 50 Jahren verändert hat. Ne? Und wir müssen auf diese veränderten Anforderungen auch reagieren. Also ich bin immer ein Freund davon zu sagen, so Best Practice ist eigentlich nicht mehr so, sondern eher so Best Thinking. Ja? Also wie kann ich jeden Tag irgendwie nochmal auch mit einer gewissen Selbstreflexion an den Tag rangehen, in meine Arbeit rangehen, um mich auch von dem, wie das heute ist, ja, beeinflussen zu lassen und eben dann auch gezielter auf die jetzigen Anforderungen angehen zu können.
Und du wirst uns, und das finde ich auch cool, ja im Laufe des Podcasts auch noch so 5 Tipps an die Hand gehen, die vielleicht genau mit diesem guten Morgen starten, mit eben auch einer Reflexionsfrage, die mir hilft, den Tag mit was Positivem zu beginnen, beziehungsweise auch positive Dinge ganz bewusst eben zu inkludieren. Du hast es angesprochen, ihr habt eine sehr lange Geschichte, 50 Jahre, und du bist jetzt fast schon ein Fünftel, also 10 Jahre dabei, also hast da auch schon einiges begleitet. Was waren denn für dich so Highlights? Weil Gesundheit ist ja schon auch etwas, sehr Persönliches, etwas, was einen Menschen natürlich vor allem dann betrifft, wenn es eben vielleicht auch zu spät ist oder wenn irgendwas auftritt, also gerade das Präventive fällt ja vielen schwer, aber was waren vielleicht auch so Highlights, Erfolge, Meilensteine in den 10 Jahren von dir, wo du sagst, boah, da bin ich stolz drauf, das hat mir richtig was gegeben.
Ja, Highlights. Das fällt mir gar nicht so leicht, weil es sind immer so viele kleine Sachen eigentlich für mich die Highlights. Also, weil du es gerade angesprochen hast, tatsächlich so diese sehr persönliche Arbeit im 1:1, im Einzelsetting. Also ich berate viel, ne, Mitarbeitende wie auch Führungskräfte im Einzelsetting. Und da arbeite ich zum Beispiel total gerne mit inneren Bildern mit meinem Gegenüber. Und das ist oft für mich ein Riesen-Highlight, weil ich selbst davon total profitiere. Und da ja, ich sag mal, auch sehr nah dran sein darf an einem Menschen. Und wenn ich dann merke, dass der ja nach einer Stunde irgendwie zusammensitzen, irgendwie mit einem echten Mehrwert rausgeht, ne? So, wo man das Gefühl hat, da hat sich was verändert, irgendwas im Kopf, so ein bisschen den Schalter umgeschlagen, dann ist das für mich total zufriedenstellend und befriedigend. Also von daher sind das immer wieder meine kleinen Highlights. Highlights waren aber auch bei Unternehmen, Organisationen, wo ich den Eindruck hatte, da ist ein echtes Vertrauen uns gegenüber, in so eine gemeinsame Arbeit zu gehen, wo es nicht darum geht, jetzt, ach, wir machen jetzt mal eine Schulung zum Thema gesund führen, sondern wo unsere Ansprechpartnerin sich wirklich Gedanken macht, ja, wie können wir das nachhaltig implementieren und wir möchten das mit euch machen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, ne, dass wir da in einer guten Zusammenarbeit sind. Und das sind dann immer schöne Erfahrungen, wenn man am Ende sagen kann, man hat so ein gesamtes Projekt irgendwie gemeinsam gestemmt, nicht nur einen einzelnen Baustein, sondern durfte sich überall einbringen und die Verbesserung sozusagen im Nachhinein spricht dann für sich. Ne? Und ja, das sind irgendwie immer die schönen Momente. Und ich begleite unglaublich gerne Teams. Ja? Also Teams, egal in welcher Situation sie gerade sind, sei es, dass sich Teams neu geformt haben oder dass sie gerade irgendwie in einer Krise stecken, ne? Oder vor zukünftigen Herausforderungen stehen. Ich finde es sehr erfüllend, da mit dem zu arbeiten, was kommt. Ne? Also gar nicht so mein vorgefertigtes Konzept zu haben, sondern wirklich nah beim Menschen zu sein und gut zuzuhören, das aufzugreifen und dann aber irgendwie einen Mehrwert für die Gruppe schaffen zu können. Also das sind sicherlich so einige meiner Highlights.
Und es ist damit sicher natürlich auch wieder positiv für dein eigenes Wohlbefinden, denn es gibt einem ja dann auch was, wenn man Menschen erreicht, nah dran ist und eben bei ihnen auch die Verbesserung spürt.
Absolut.
Meistens ja auch so ein bisschen der Antrieb oder die Motivation, genau das zu tun. Du sprichst von inneren Bildern. Kannst du das nochmal so ein bisschen mit Leben füllen oder nochmal praktisch machen, wenn du bei Menschen auch innere Bilder auslöst, wie das genau vonstatten geht?
Also ich finde zum Beispiel immer sehr wichtig in unserer Arbeit, auch aufzuklären. Ne? Also wie ticken wir? Wie denken wir? Welche ungünstigen Denkmuster kann es auch geben? Ne? Also ich glaube, da kann man schon dran arbeiten. Und ich erkläre immer gerne, dass es oft so ein Dreiklang ist, ne? Zwischen Gefühlen, die wir haben innere Bilder, ja? Und wir haben Gedanken. Ja? Und an einem Gefühl lässt sich ja nichts ändern. Ja? Und ein Gefühl ist auch eigentlich nie verkehrt, grundsätzlich erstmal. Aber ein Gefühl ist ein Gefühl, also einfach im Hier und Jetzt. Mhm. Aber was man machen kann, ist tatsächlich mal gewisse Gedanken zu hinterfragen, die vielleicht zu dem Gefühl gehören. Und das ist jetzt aber sehr stark im Kopf. Ja? Und wir wissen ja, also wir haben viel mit Wissensarbeitsplätzen zu tun, also Mitarbeitenden im Büro, die sind eh schon den ganzen Tag im Kopf unterwegs. Und das ist dann doch manchmal etwas beschwerlich, dann auch noch dieses Thema im Kopf zu verarbeiten und kognitiv zu sein. Und deswegen arbeite ich so gern mit inneren Bildern, weil innere Bilder haben einfach einen leichteren Zugang von unserem Unbewussten her. Und ich, wenn jemand sozusagen mir gegenüber sitzt, wie du jetzt, ne, und mir vielleicht von einem Problem schildert, irgendeiner stressigen Situation, dann frage ich ihn immer gerne, hast du irgendwie gerade ein Bild vor Augen? Mhm. Ne? Also wofür das steht. Und das ist so interessant, weil einfach immer was anderes kommt, weil jeder Mensch auch anders ist. Und dann lässt sich sozusagen an diesem Bild super weiterarbeiten. Ne? Dann ist man weg von der eigentlichen Situation hin zu diesem Bild. Und dann frage ich halt, ne, was könnte jetzt in diesem Bild, was wäre für dich jetzt hilfreich? Ne? Also nur mal ein Beispiel zu nennen, vielleicht macht es nochmal anfassbarer. Ich hatte mal eine Situation, da hat jemand eben gesagt, er hat das Bild, er ist in einem dunklen Raum, kann nichts sehen, nicht die Hand vor Augen, ne? Rennt immer in eine Richtung, ja, dann denkt er, oh nee, das ist die falsche Richtung, rennt wieder in eine andere Richtung. Und wenn man irgendwie mit einem Spotlight draufschauen würde, würde man immer nur sehen, wie er sich im Kreis dreht. Ne? Und dann habe ich natürlich auch erstmal gefragt, ja, und was wäre denn jetzt hilfreich? Es ist eine Tür, es ist ein Lichtschalter. Und es war gar nicht das, was ich vermutet hatte. Der hat gesagt, nee, also am allerliebsten würde ich mich jetzt einfach nur gerne hinsetzen und diese Dunkelheit genießen. Und jeder sagt was anderes. Und es ist einfach so spannend, dann mit diesen Bildern dann weiterzuarbeiten. Was heißt das denn jetzt übersetzt, ne? auf die Echtsituation, die Realität? Und ja, das gibt mir immer total viel, muss ich ganz ehrlich sagen.
Finde ich auch dahingehend schön und clever, weil gerade bei Teamworkshops kennt man es ja auch. Man startet meistens mit so einer Art Icebreaker. Das heißt, man hat so eine Visualisierung vielleicht auf dem Tisch und sagt, wie fühlst du dich heute? Greif mal das Bild, was es irgendwie am ehesten ausdrückt. Oder aber du lässt die Leute sogar selbst was malen. Und das ist ja dann auch so diese Art der Abstraktion, sich damit auseinanderzusetzen. Weil wenn ich genau wüsste, was bei mir los ist, dann könnte ich es dir einfach sagen.
Richtig.
Und das ist ja genau das, was einen vielleicht dann eben auch hemmt und hindert. Und vielleicht auch einer der Gründe, aber das wirst du uns gleich noch genauer erklären können, warum du den Podcast-Titel heute auch so gewählt hast, wie du ihn gewählt hast. Mhm. Du hast nämlich gesagt, du fühlst dich mit mentaler Gesundheit ein Balanceakt wohl. Was war der Grund dafür?
Ja, ich fand, das war so ein gutes Sinnbild für das Thema, weil ich finde, bei der mentalen Gesundheit geht es ganz oft eben darum, Dinge in Balance zu halten. Wie viel Selbstfürsorge, wie viel Fürsorge für andere, ja? Wie viel Einfluss hat mein Außen auf mich? Wie viel Einfluss und Handlungsspielraum habe ich? Ja, das sind immer so die Fragen, wie schaffe ich da eine gute Balance? Und ich meine, man kennt ja das sogenannte Belastungsbeanspruchungsmodell, ja, was ja auch so eine Art Waage ist, was auch super gut erklärt, warum wir Menschen nicht alle gleich auf den gleichen Reiz reagieren, ne, sondern so unterschiedlich. Der eine ist gestresst, ja, negativ gestresst, der andere findet es toll, es ist wie eine Herausforderung, wieder ein anderer hat vielleicht Spaß dran. Ne? Und das liegt eben nicht daran, dass es Anforderungen auf der einen Seite gibt, ne, von dieser Waage, weil die haben wir immer. Also ich würde auch nie sagen, Stress ist per se belastend, sondern was dauerhaft wirklich krank macht, ist Dauerstress. Ja, also das können wir nicht.
Ja. Es gibt ja auch Eustress und Dichstress.
Ja, genau.
Zwei Frauen,
da kommen die ganzen psychologischen Konzepte rausgreifen. Aber ich glaube, viel wesentlicher ist es, dass wir, wenn wir auf der einen Seite viele Anforderungen haben, zum Beispiel aus der Arbeitswelt, wir auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass wir ausreichend Ressourcen haben, zu denen wir Zugang haben. Hm? Also sei es eigene Erfahrungen, auf die wir zurückgreifen können, aber auch Fähigkeiten, wo ich mich persönlich vielleicht weiterentwickle, aber auch mein Netzwerk, also auch im Außen, was meine Firma bietet an Unterstützung, was meine Familie bietet, was mein Freundessystem bietet. Also all das sind Ressourcen und die packe ich auf die andere Seite. Ne? Und so geht es eigentlich immer darum, eine gute Balance herzustellen. Also was viele vielleicht auch nicht auf dem Schirm haben, die denken immer nur, es gibt eine Überbelastung, also im Sinne von zu viel Anforderungen. Aber es kann auch die Situation geben, du hast mega viele Ressourcen, du hast einen ganz tollen Zugang zu Netzwerken, aber es stellt keine Anforderungen an dich. Und auch das macht krank. Also in beide Richtungen. Ne? Also deswegen finde ich, ist Balance immer so etwas, was ein gutes Sinnbild gibt für, ja, dass es auch nichts Statisches ist. Ne? Also wir haben jeden Tag auch andere Anforderungen. Wir verändern uns auch jeden Tag und müssen dann vielleicht auch anders damit umgehen.
Und heute lautet ja die Anforderung Podcast. Du hast gesagt, es ist auch dein erster Podcast. Da möchte ich mich auch ganz doll bei dir bedanken. Generell hast du gesagt, bist du ein Mensch, der gerne Dinge mal ausprobiert, sie dann eben auch beiseite legt. Eine Sache, die auch ein Balanceakt ist und auch viel über dich aussagt, hast du uns heute sogar mitgebracht. Ich spreche jetzt nicht nur von der kleinen Playmobil-Figur. Ich bin jetzt aber nicht so fies. Es liegt ja auch gerade so schön in unserem Balance-Board hier. Das lassen wir mal schön liegen. Aber das Thema Balance ist ja auch etwas, was in deinem Leben eine Rolle spielt. Du gehst unglaublich gern surfen und hast dir dann für die Corona-Zeit, glaube ich, hier diesen Gegenstand auch zu Hause angeschafft. Wie setzt du ihn ein? Wie sehr empfiehlst du ihn auch, nachdem du ihn ja sozusagen getestet hast? Also was lässt sich hier mit deinem Balanceboard erreichen? Wie nah kommt es vielleicht auch ans echte, reale Surferlebnis?
Ja, also der Anlass war tatsächlich in Corona-Zeiten, ne, wo das Reisen dann nicht mehr möglich war und ich das Surfen tatsächlich vermisst habe. Und auch hier wieder zu überlegen, welche Optionen habe ich? Ne? Wie kann ich vielleicht trotzdem für ein bisschen ja, Aufregung für mich sorgen, ne, und trotzdem vielleicht auch weiter trainieren? Und dann bin ich auf dieses Balanceboard gestoßen, ne, und es hat mir total viel Spaß gemacht. Es war ein ganz anderer Zugang. Und jetzt steht es für mich eben viel auch für dieses, wie flexibel bin ich, wo brauche ich aber auch eine gewisse Haltung. Ne? Also das ist ja immer so die Frage, wie viel Werte, Haltung bringe ich mit, aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Flexibilität, um offen zu sein für Feedback von außen oder für Veränderung von außen. Dafür steht es sehr für mich. Und es hilft mir so im Arbeitsalltag, ja, zwischendurch mal völlig was anderes zu machen. Eine kurze Pause, ja, mal 2 Minuten auf dem Balanceboard, warum nicht? Ja? das ist wirklich gut. Und das Surfen, das ist bei mir ähnlich. Also ich finde auch vieles um das Surfen herum lässt sich super gut übertragen auf mentale Gesundheit. Viele Dinge, die wirksam sind. Also wenn ich überlege, wenn ich surfen bin, ich weiß noch, als ich am Anfang gelernt habe, war ich total überrascht, dass wir erstmal an den Strand gefahren sind und die Locals sich da hingesetzt haben und erstmal nur eine Viertelstunde lang in die Ferne geguckt haben, aufs Meer. Noch gar nicht raus oder direkt surfen, nee. Das war das Wichtigste, ist das Beobachten. Erstmal schauen, ja. Wie ist heute das Meer, wie sind die Wellen heute? Und das ist für mich ein super Sinnbild für das Thema Achtsamkeit. Ne? Also wirklich im Hier und Jetzt sein. Da bringt es auch nichts vor, sich irgendwelche Wetternachrichten angeguckt zu haben, sondern man muss es vor Ort gesehen und erlebt haben. Und dann, ja, was machen die Locals dann? Die gehen nicht den schwersten Weg raus, bis hinten in die grünen Wellen. Ne? Also du gehst dann nicht, wo die ganzen Wellen brechen, weil es ja mega anstrengend, da hinzukommen. Sondern die gucken, wo ist ein Channel, so nennen die das. Ne? Wo ist der Tunnel, wo so mich das Wasser rauszieht, wo es einfach ist. Und das ist für mich auch nochmal so ein gutes Sinnbild für Gesundheit darf Spaß machen, es sollte niederschwellig sein, ja? Es sollte mir nicht so schwer fallen, ich sollte mir nicht gleich den Endgegner suchen, ja? Sondern vielleicht erstmal so diese Zwischenschritte. Ja, und dann, du hast ja erzählt, dass du auch mal surfen warst, ja, es ist ja auch tatsächlich alles nicht so einfach und man wartet ja auch sehr lange auf die richtige Welle. Und dann kann es einem auch mal passieren, dass man mal so richtig von einer Welle erschlagen wird, ja? Und dann kommt man in die sogenannte Waschmaschine. Und dass es auch okay ist, wenn man sich dann mal ja kurz ausruht oder sagst, boah, jetzt habe ich aber gerade Respekt bekommen. Ne? Ich habe vielleicht auch ein bisschen Angst davor, wieder reinzugehen und dass das auch in Ordnung ist. Ne? Aber diese Erfahrung sozusagen mitzunehmen und zu überlegen, woran lag es jetzt? Ja? Was kann ich vielleicht anders machen beim nächsten Mal? Ja, und wenn man die Welle erwischt, ist es natürlich einfach ein super Gefühl. Ne? Und ja, ich glaube, es gäbe nichts Schöneres, wenn du so einen Job hast, wo du das Gefühl hast, ja, es gibt viele Anforderungen, ne? Und es fühlt sich so ein bisschen an, wie von Welle zu Welle springen. Aber irgendwie finde ich immer so meinen Weg, mit dem ich gut gehen kann, also der auch für meine Werte spricht. Ne? Also das ist sicherlich auch wichtig, immer eine gewisse Sinnhaftigkeit und das Gefühl, dass meine Werte da irgendwo auch zum Tragen kommen.
Ein Begriff, mit dem ich mir ein bisschen schwer tue, der steckt auch in unserem Podcast-Titel heute, das ist nämlich mentale Gesundheit. Mhm. Warum? Weil ich immer finde, dass das auch teilweise ein Problem ist, weil man immer den Menschen so das Gefühl gibt, naja, also nehmen wir Blutbild. Du gehst zum Arzt, lässt dir Blut abnehmen und dann gibt es ja auch immer die Werte, die sich in so einem gewissen Korridor bewegen. Und wenn das so ist, dann sagt er, ja, er hat jetzt erstmal keine Auffälligkeiten gesehen, da könnte man nochmal so ein bisschen nachgehen. Aber du hast immer so das Gefühl, es gibt so ein Rahmenkorsett und wenn du dich darin bewegst, dann bist du zumindest mal in der Norm. Dann wird es auch oft angezweifelt, was jetzt irgendwie die Stichprobe ist, mit der das dann vergleicht oder verglichen wird etc. Aber trotz allem hast du so eine Einordnung. Mentale Gesundheit, ich würde sagen, und das ist vielleicht eine steile These, bin gespannt, was du sagst, aber es gibt gar keinen Menschen, der mental wirklich gesund ist. Also maximal gibt es vielleicht so, genau was du gesagt hast, so dieses ausgeglichene Gewicht zwischen den Anforderungen und den Ressourcen, aber so ein übergreifend, ja, so ein Korridor mentaler Gesundheit gibt es, glaube ich, gar nicht, sondern eher einfach so, ja, wie es sich dann individuell anfühlt. Und das macht es, glaube ich, für manche Menschen dann auch schwerer, diesen Zugang oder das, was du gesagt hast, warum dann Leute den Zugang zur KI nutzen, um eben auch darüber zu sprechen, weil sie sich vielleicht schwer tun, weil sie sagen, ich weiß gar nicht, wo das herkommt oder ich habe nicht so diesen Bezugsrahmen. Wie stehst du zu dem Begriff mentaler Gesundheit?
Ja, also ich habe gerade überlegt, welche Erfahrungen ich in der Praxis gemacht habe und das ist genau das. Ne? Es sitzen manchmal Menschen bei mir, die fragen, ist das noch normal? Ja? Oder müsste ich mir vielleicht jetzt schon irgendwie Hilfe suchen? Ne? Also tatsächlich, die Leute tun sich schwer damit, wo ist diese Grenze, die dann überschritten ist. Und wenn wir von mentaler Gesundheit sprechen, dann orientieren wir uns zumindest ein bisschen auch an der Definition von der WHO. Da gibt es nämlich eine. Ja? Und die ist spannend, weil die sehr viel mehr umfasst als nur die Abwesenheit von psychischen Störungen. Ne? Die behauptet nämlich, das sei so ein Zustand eines Wohlbefindens, ne, weil der Mensch seine eigenen Fähigkeiten gut kennt und erkennt, also spannend, weil er etwas für die Gemeinschaft tut, ne, und weil er in der Arbeit produktiv ist und fruchtbar ist. Also das steckt tatsächlich in der Definition drin und ich finde das gar nicht so verkehrt, weil es eben nochmal greifbarer macht als nur dieser Begriff mentale Gesundheit und es zeigt eher, wie viel Einflussmöglichkeiten wir haben, um gesund zu bleiben, ne? Oder gesünder zu bleiben, also je nachdem, wo man sich da auf der Skala vielleicht auch befindet. Und ja, das Thema sein Potenzial entwickeln können, ist sicherlich etwas, was hilfreich ist, wenn ich das kann. Ne? Dann bin ich aber auch, ich meine, wenn wir jetzt mal psychologisch reden, mit der Maslow'schen Bedürfnisse-Pyramide relativ weit oben. Ne? Das heißt, andere Bedürfnisse sind gut gedeckt und deswegen kann ich mich darum kümmern, mich selbst zu verwirklichen. Aber es zeigt eben auch, dass so Themen wie Zufriedenheit, Resilienz immer wichtiger werden. Ja? Und dazu, ich sag mal, im Überbegriff sehe ich auch das Thema Purpose und Sinn, Sinnhaftigkeit in allem, was wir tun, ist irgendwo sehr wichtig, damit wir da gut mitschwingen können. Ne? Und das vor uns selbst, also nicht so eine Zerrissenheit oder Ambivalenz erleben. Ich würde aber trotzdem sagen, man kann daran gut arbeiten, weil es gibt schon auch, ich nenne es mal, ungünstige Denkmuster. Ja? Also unsere Gedanken können sich schon gut verselbstständigen und da haben wir so gewisse Tendenzen, die beim Menschen ähnlich sind. Und wir alle haben ja auch innere Antreiber.
Mach mal ein Beispiel. Also wo sind wir uns ähnlich in diesen Tendenzen? Hast du da eins für?
Ja, ich sage immer gerne, es gibt so ein paar Spielarten unseres Verstandes. Ja? Also das erste ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem oder eine Situation sehe, dass ich oft einen Gedanken habe, wo ich glaube, der ist objektiv, das ist die Wahrheit. Ne? So, ich sage jetzt mal ein Beispiel, meine Chefin ist unfreundlich. Ja? Und wir sind aber eigentlich schon in der Interpretation und Bewertung. Ne? Weil immer, wenn wir gut, böse, schön, hässlich, ja, freundlich, unfreundlich, sind alles Bewertungen. Ja? Das heißt, wir haben schon einen Schritt übersprungen. Ja? Und das machen wir sehr gerne, so ein Label drauf machen, wie ein Stempel. Und das Zweite, was wir dann auch gerne machen, ist wie so eine Art Parallelwelt aufmachen. Ja? So, ah ja, aber meine Chefin sollte freundlich sein. Ja? Es gibt eine Welt, da ist alles gut, weil meine Chefin ist freundlich. Ja? Und ich bin aber in der Welt, dass meine Chefin unfreundlich, die ist nicht gut. Was daran nicht so hilfreich ist, ist, dass die Einflussgrößen woanders liegen, nicht bei mir, nämlich bei einer anderen Person. Und um ehrlich zu sein, ist das nicht mein Business, was die andere Person macht. Sondern letztendlich kann ich ja immer nur an dem arbeiten, was ich tue. Ja? Ich meine, man kann es versuchen zu beeinflussen, aber... Und das Dritte, was dann häufig eben bei manchen passiert, ist, dass sie ihre Lösungsmöglichkeiten stark einschränken. Naja, die wird sich halt auch nie ändern. Ich kenne die gar nicht anders. Ne? Oder ich kann auch nicht einfordern, dass sie freundlicher ist, weil das könnte ja schlimme Konsequenzen haben. Also wir machen sehr, sehr starres Korsett. Ja? Und dieses Muster, das ist schon etwas, was ich bei Leuten, die häufig das Gefühl haben, so gelähmt zu sein von ihrer Situation, beobachte. Ne? Wie so eine Hilflosigkeit, die dann da ist. Und ich erlebe es immer so, wenn man die Leute darüber aufklärt, ja, so Psychoedukation betreibt, dass es denen unglaublich hilft, weil sie merken, ah, okay, es gibt tatsächlich Dinge, die dazu führen, dass ich mich vielleicht auch weniger handlungsfähig fühle. Ne? Und daran kann man arbeiten.
Auf der anderen Seite muss man sagen, Verhalten ist ja schon auch sehr schwer oft zu ändern. Also Verhalten ist ja schon unsere Gewohnheiten, meine Studien sind da unterschiedlich, aber im Schnitt glaube ich so 66 Tage, bis sich so wirklich eine Verhaltensänderung manifestiert. Deshalb glaube ich natürlich auch bei anderen Personen denkt man auch so, naja, das wird wahrscheinlich immer so sein.
Ja, also Gewohnheiten, ja, das kann man sich einfach vorstellen, wie so richtig festgetrampelt Pfade. Ne? Die sind immer als schnellstes da. Ne? Also das machen wir ja gar nicht bewusst. Und deswegen ist es so wahnsinnig schwer, eigene Gewohnheiten zu verändern. Ne? Weil wir müssen eigentlich ganz bewusst am Anfang Dinge initiieren und das auch auf eine gewisse Dauer hin, bis sozusagen diese alte Gewohnheit wie überschrieben ist und ein anderer Pfad noch stärker eingetrampelt ist. Und ich sag mal, diese Nachhaltigkeit oder dieses Dranbleiben, das ist einfach echt schwer für uns, weil wir natürlich im Alltag genug zu tun haben und sehr abgelenkt sind. Ne? Ich würde aber nicht sagen, dass es unmöglich ist. Aber manchmal muss auch einfach der Leidensdruck hoch genug sein. Das ist das Thema, womit wir leider oft zu kämpfen haben, weil ich würde mir natürlich wünschen, wir therapieren am Ende nicht die Leute, ja, sondern die Leute sollen vorher schon gut für sich sorgen, damit sie eben erst gar nicht krank werden. Genauso wie der Medizin auch. Ne? Also wir sind ja sehr stark auf Prävention unterwegs und da braucht es viel Überzeugungsarbeit und viel Raum und Zeit natürlich auch dafür.
Was dann ja auch angebracht wird oder ins Feld geführt wird, ist so dieser Satz, seek discomfort. Viele, die eben auch gut darin sind, sich immer wieder so ein bisschen neu zu erfinden, mit diesen neuen Mustern auch zu konfrontieren, machen ja genau das. Ich suche eine neue Herausforderung, ich mache das jetzt, ich gehe das jetzt an, ich setze mir ein neues Ziel, eine neue Challenge, dann funktioniert das. Was häufig, glaube ich, auch etwas ist, was ein bisschen ungünstig ist oder was mir gerade auch im Business-Kontext oft negativ auffällt, ist so die Frage, wie geht's Das heißt, du gehst in eine soziale Interaktion, hast eigentlich gar keine Zeit. Wie geht's dir? Oder noch schlimmer, alles gut. Weil alles gut, wann ist schon mal alles gut? Ich weiß nicht, ob du diese Zustände kennst oder ob du das Gefühl hast, bei vielen Menschen ist alles gut. Aber das ist so dieser Smalltalk-Intro, was ganz oft auch fehlgeleitet sein kann. Und wenn ich zum Beispiel zu jemandem sage, alles gut, und er nimmt das wirklich ernst, denkt so, boah, ist bei dem vielleicht wirklich alles gut oder bei der und bei mir ja gerade ja gar nicht so. Also wie groß ist jetzt unser Delta und so? Wie stehst du zu der Frage im Business? Weil ich finde, sie ist halt einfach oft nicht ernst gemeint.
Ja, vielleicht ist mal die Frage, ja? Ist sie wirklich nicht ernst gemeint oder ist es dein Eindruck und wie ist deine Antwort? Ist deine Antwort ernst gemeint oder nicht? Ne? Ist ja auch eine Frage. Man muss ja auch nicht jedem gleich irgendwie alles preisgeben. Es ist ja auch immer eine Frage, wer sitzt da einem gegenüber? Meine Erfahrung ist aber, wenn ich etwas Persönliches jemandem sage, ja, und erzähle, ist eine ganz andere Bereitschaft auch da, dass der andere mir etwas Persönliches sagt. Also von daher kann man auch so starten, ne, dass man vielleicht einfach mal sagt, ah, was mich irgendwie heute beschäftigt, ne, oder umtreibt, ne, oder oh, ich habe mich gerade richtig geärgert über irgendwas. Wenn ich da so einen gewissen Vertrauensvorschuss gebe, kommt es ja beim anderen auch an. Ja? Und der wiederum wird sich bedanken damit, dass er auch mit einer gewissen Ehrlichkeit rangeht. Also deswegen, wie gesagt, ich bin immer ein Freund davon, bei mir selbst anzufangen. Ne? Was kann ich ändern?
Hast du eine Empfehlung parat, also abseits davon? Oder sagst du die Frage, wie geht's, ist schon ein gutes Intro?
Ich würde nicht sagen, dass sie verkehrt ist. Ja? Aber ich finde schon, man könnte natürlich noch mal stärker Bezug vielleicht zu der Person nehmen. Ne? Also eben deutlich machen, ah, du hast doch erzählt, dass du letztens so eine Prüfung gemacht hast. Ne? Wie ist es dir da ergangen? Ja? Ist gut gelaufen? Freust du dich? Oder, also einfach Bezug zu etwas Persönlichem des Gegenübers eingehen oder ihn ganz konkret fragen, ne? Hey, und, worauf freust du dich heute? Hast du noch was Schönes vor? Ja, also wirklich, wo man das Gefühl hat, der andere hat ein echtes Interesse daran, was mich bewegt und will jetzt nicht einfach nur kurz gut hören und jetzt reden wir mal über, ja, die wichtigen Themen sozusagen.
Und zeigt ja auch, man hat zugehört, also zum Beispiel mit der Prüfung, ich bin irgendwie wirklich, ich bin nah bei dir, bin nah dran und kann mich dann eben auch auf einen gewissen Bezugsrahmen eben auch beziehen. Ja. Du kriegst jetzt wahnsinnig viel mit. Jetzt haben wir die 10 Jahre, die du bei der EAS-Gruppe letztlich bist, angesprochen. Du bekommst natürlich auch viel von Unternehmen mit. Und häufig wird ja gesagt, naja, in Deutschland die Situation, immer mehr Stress. Wie nimmst du denn die Situation wahr in Deutschland? Also auch über die 10 Jahre. Siehst du da wirklich eine Zunahme der Themen? Gibt es eine Verdichtung? Gibt es irgendwie eine Spreizung? Wie ist dein Eindruck?
Ja, interessante Frage. Wir haben ja tatsächlich auch vor kurzem eine Befragung gemacht bei Führungskräften von der IAS aus im Mittelstand, wo es auch so eine Frage war, was ist das, was vielleicht auch Stress erzeugt momentan? Und ein Tenor ist schon, dass einfach das Arbeitspensum zugenommen hat. Also man hat das Gefühl, es muss einfach mehr und schneller gearbeitet werden. Ich sage auch sehr bewusst Gefühl, weil auch das ist jetzt eigentlich nicht neu. Also wir machen ja Gefährdungsbeurteilung schon jetzt fast über 10 Jahre. Und das hatten wir auch schon vor 10 Jahren, das Thema. Aber ich glaube schon, was sich verändert hat, ist eine gewisse Komplexität, die Arbeit angenommen hat. Durch die vielen Möglichkeiten, die vielen digitalen Kanäle, ne, und diese ständigen Veränderungen, die im Außen passieren, die auch schnell eine Auswirkung auf den Einzelnen in seinem Unternehmen haben können. Ne? Also das Thema wirtschaftlicher Abschwung zum Beispiel. Auch davon sind Unternehmen bei uns betroffen. Und dann wird das ganz schnell zum persönlichen Problem. Und dann ist es auch ganz normal, dass das eine gewisse Unsicherheit erzeugt. Ne? Und dann wiederum Schwierigkeiten auch in der Produktivität und Arbeit. Ja? Also von daher, ja, es verändert sich einiges. Und ich glaube, das soll nicht heißen, dadurch wird alles schlimmer, sondern das sollte eigentlich für uns heißen und deswegen müssen wir auch andere Dinge verändern, nämlich wie wir damit umgehen, was wir anbieten, um unsere Mitarbeitenden zum Beispiel auch darin zu unterstützen, mit diesen Anforderungen, diesen neuen besser umgehen zu können. Also wieder sind wir wieder bei diesem Ressourcenthema, Ressourcenstärken, ne? Ist so mein Credo.
Oft wird dann ja auch geraten, mal eine längere Auszeit zu nehmen oder auf eine gewisse Sache zu verzichten. Detox, wir haben vorhin drüber gesprochen, dass du gesagt hast, naja, Leute sollten auch mal ausprobieren, wenn sie sich bei der Arbeit gestresst fühlen, die Push-Notifications wegzulassen oder dann sich nicht unterbrechen zu lassen durch E-Mails, die vielleicht eine gewisse Geduldigkeit auch mit sich bringen. Gerade wenn wir jetzt davon sprechen, Leute auch mal wirklich aktiv rauszunehmen, also mal eine 6-wöchige Auszeit. finde ich eine super Sache, weil ich denke, dass man da wirklich tolle neue Denkimpulse bekommt, weil man eben auch sich mal drauf einlässt, auch diese Zeit einräumt, dass sich wirklich was verändert. Auf der anderen Seite stelle ich es mir, ich habe es jetzt auch selber noch nicht gemacht, aber sehr schwierig vor, was dann in Woche 7 passiert. Wenn ich nämlich aus diesen 6 Wochen in diesen Rhythmus quasi zurückgehe, ist ja auch häufig bei Urlaub so. Ich glaube, jeder dritte oder jede vierte Person sagt ja mittlerweile auch, ja, dass sie nach dem Urlaub irgendwie gestresster war als davor, weil irgendwie die Erwartungen nicht erfüllt waren. Wie stehst du zu so Konstrukten und was kann man vielleicht auch tun, um auch so eine Auszeit, die aus meiner Sicht ja wirklich was Tolles ist, aber dann auch maximal für sich zu nutzen?
Ja, also ich sag mal so, so eine Auszeit sich zu nehmen oder sei es jetzt auch mal so eine Art Retreat zu machen, wie man für 2-3 Wochen, ist ganz sicher nicht verkehrt. Mache ich auch gern, ja, weil man einfach mal ganz bewusst sich die Zeit, ne, für sich selbst nimmt, um einfach mal Gedanken auch mal laufen zu lassen. Ja. Aber wie du sagst, ich glaube, noch wichtiger ist, ist in dem Zeitraum schon darüber nachzudenken, wie ich das in meinen Alltag integriert bekomme.
Voraushandeln quasi.
Ja, ja. Also sozusagen in dem Moment, wo ich kann, wo ich Kapazitäten dafür habe, mir für diese Situation, wo ich keine Kapazitäten mehr dafür habe, schon zu nutzen. Ne. Und da bin ich zum Beispiel auch ein großer Freund davon, also wenn man jetzt meinen Arbeitsplatz sehen würde, ich habe sehr viele geprimte Objekte. Ne?
Erzähl also, mal.
Naja, also einmal hier die Surffrau, die mich einfach erinnert, ne? Und die einfach für mich für was steht. Und genauso, ja, also ich habe eine Schallplatte bei mir hängen, da steht irgendwie, du bist das beste Pferd im Stall. Ja, einfach so kleine Sachen, wo ich einfach weiß, okay, die helfen mir in dem Moment, wenn ich jetzt irgendwas machen muss, mich nochmal zu stärken. Ne? Das sind so diese kleinen Erinnerungsstützen, die brauche ich auch, weil wir im Alltag oft abgelenkt sind durch natürlich wichtige Dinge, die wir auch auf der Arbeit tun müssen, das ist so. Ne? Aber die können helfen.
Ja. Mir wird auch häufig gesagt, dass ich sehr viele Sachen auf meinem Schreibtisch stehen habe. Ich nenne es jetzt auch einfach geprimte Objekte und erkläre damit genau meine Sammelleidenschaft. Also ich habe sehr viele geprimte Objekte, die mir einfach in meinem täglichen Durchlaufen auch Sticker auf dem Laptop, sind alles geprimte Objekte. Vielen Dank für dieses Wortgeschenk. Das nehme ich auf jeden Fall von heute schon mal sehr, sehr gerne mit. Ich habe dir übrigens auch ein kleines Geschenk mitgebracht, bevor wir darüber weitersprechen. Und was auch spannend ist, auch bei dieser Urlaubsbeobachtung, war es nämlich genau das, was gesagt wurde. Naja, man soll sich aus dem Urlaub zum Beispiel Sand, einen Gegenstand, etwas mitnehmen, was einen dann daran erinnert, obwohl dann viele gesagt haben, erst Olivenöl in Italien hat da anders geschmeckt als dann zu Hause. Aber ich glaube, die geprimten Objekte sind da definitiv eine Möglichkeit durchzuhalten. Durchhalten lautet auch heute die Devise, deshalb ein kleiner Glückskeks, eine kleine Stärkung.
Ja, danke
schön. Und du darfst sie natürlich sehr gerne öffnen, da steht draußen der Spruch schon drauf, aber ist es noch authentischer, glaube ich, wenn du vielleicht auch ein Wissen nimmst und genau im besten Sinne das Glück mal wirken lässt und dann unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch erlauben lässt. Das ist doch auch schön, ist schön zu
wissen. Ich weiß, tue ich mich schon schwer, dieses Ding aufzukriegen.
Das ist kein Problem. Ich kann auch gerne unterstützen und helfen.
Nein.
Den Keks wirst du auf jeden Fall leichter öffnen können. Ich bin mal gespannt, ob dich der Spruch dann auch irgendwo am Schreibtisch hängt.
Ja, ich lese mal vor. Das Glück ist keine Zielstation, sondern eine Art zu reisen.
Was sagst du dazu?
Kann ich total mitgehen, weil für mich Glück auch kein Zustand ist. Ne? Das ist etwas, was ich eigentlich jeden Tag für mich neu entdecken muss. Ne? Ja, Dankbarkeit ist das eine, ne, was man hat, aber wir haben ja eben über Gewohnheiten gesprochen und wir gewöhnen uns auch sehr an unsere jetzigen Zustände und sie sind für uns normal und nicht mehr Luxus. Ne? Und ich glaube schon, so eine gewisse Art von Demut auch zu zeigen, wofür man dankbar sein kann in dem Moment, ne? Wofür mache ich das eigentlich? Ne? Auch auf der Arbeit, ne? Also auch wenn man weiß, Mensch, heute wird ein stressiger Tag. Sich dann aber auch trotzdem mal zu fragen, warum mache ich das eigentlich? Wofür? Ne? Ja, es ist spannend, ne? Ich darf an Themen mitwirken, ich bin anscheinend auch gefragt, darf mich irgendwo einbringen. Ne? Also es kann ja auch was Positives sein, dass man vielleicht an vielen Stellen irgendwo was zu tun hat. Ja? Und von daher versuche ich mir das auch in dieser Form immer wieder neu zu hinterfragen. Und ab und an kann auch mal rauskommen, ja, keine Ahnung, warum ich das eigentlich mache, ne? Aus Automatismus zum Beispiel. Und dann würde ich tatsächlich auch überlegen, macht das noch Sinn? Ne? Also, ja, ist kein Ziel, sondern eigentlich etwas, was Sie jeden Tag machen sollten, damit sich jeder Tag auch lohnt, sag ich mal. Ne?
Ja, und ich bin total dankbar für die Perspektive, weil das ist etwas, was man viel zu häufig irgendwie vergisst. Also auch allein Dankbarkeit, einen Job zu haben, gefragt zu sein, Themen zu haben, daran mitwirken zu dürfen. Weil wenn es die nicht gäbe, gäbe es ja wahrscheinlich auch den Job nicht. Also irgendwie ist es ja auch immer ein Trade zwischen einer Zeit, die man für einen Unternehmer bringt und dem Gehalt, was man bekommt. Und genauso demütig und dankbar, denke ich, kann man auch sein, wenn Unternehmen sich auch mit den Themen auseinandersetzen. Du hast ja gesagt, die IRS-Gruppe wird meistens auch von Unternehmen angefragt. Mhm. Und wenn man dann nochmal eins weitergeht und sogar sagt, nein, das Unternehmen interessiert sich für die Gesundheit der MitarbeiterInnen, aus welchen Gründen auch immer. Natürlich ist das auch ja ein gewisser Eigennutz, weil wenn die Leute alle krank sind und ausfallen, dann hat man natürlich auch als Unternehmen nicht gewonnen. Also man muss natürlich auch darauf einwirken. Aber in dem Kontext wird ja auch Gesundheit immer stärker ein Benefit in Unternehmen. Also wenn man sagt, wir schaffen ja Angebote. Gibt es aus deiner Sicht so gewisse Mindeststandards, wo du sagst, ein Unternehmen in Deutschland im 21. Jahrhundert in diesen Zeiten sollte ein Fitnessstudio, ein Obstkorb so anbieten? Oder wie definierst du das für dich von den Angeboten, die du dafür sinnvoll hältst?
Ja, also ich würde nicht sagen, dass man von vornherein sagen kann, die drei Dinge musst du haben. Ja? Weil natürlich jedes Unternehmen, jede Tätigkeit ist ja auch eine andere und damit sind die Anforderungen auch an die Mitarbeitenden unterschiedlich. Und wenn wir dann von passenden Ressourcen sprechen, ne, geht es eben darum, gut zu überlegen, was ist wirklich hilfreich in dem Moment. Ja? Ich glaube, es ist immer gut, natürlich einen Zugang zu schaffen für Mitarbeitende zu solchen Themen, ne, wie eben auch Stress, weil für uns als Psychologen, ne, ist es ja normal, wir verstehen das Thema, wir kennen das Thema, wir wissen, wie es funktioniert. Für ganz viele Mitarbeitende ist das ganz neu, ja, und für die ist es schon eine Bereicherung, erstmal überhaupt zu verstehen, dass meine Gedanken vielleicht oder meine Bewertung auch was damit zu tun haben kann, wie ich mich fühle, ne, wie gestresst ich mich fühle und welche Handlungsoptionen ich habe. Und daher, ich sag mal, dieses Aufklären, dieses Aufzeigen, wie wir ticken, kann schon total wertvoll sein. Und bei manchen Unternehmen reicht da vielleicht auch erstmal so eine Art Impuls, ne, zu geben und die Leute laufen von sich alleine. Und anderen Unternehmen kann man vielleicht noch mehr anbieten, ne, an verschiedenen Ecken. Und dann ist vielleicht eine Mitarbeiter-Hotline, ist zum Beispiel sowas, wo ich denke, das ist wirklich fast immer hilfreich, weil es so schön niederschwellig ist. Ne, da muss ich nicht zu meiner Führungskraft gehen und sagen, ich habe ein Problem, ich brauche jemanden oder ich möchte das und das haben, sondern ich kann anonym irgendwo anrufen. Und ja, habe da Menschen, denen ich vertrauen darf, weil ich auch weiß, dass es datenschutzgeschützt ist und so weiter. Ne? Also von daher Gespräche anbieten können, in welcher Form auch immer, das ist sicherlich schon etwas mehr als der Standard, was das angeht. Ne? Aber so sagen, das ist das Minimum, da würde ich jetzt vielleicht sagen, das Arbeitsschutzthema ist wahrscheinlich das Minimum. Zu sagen, ich mache mindestens mal eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Fehlbelastung, muss ja auch sein.
Stimme ich auch zu, weil sich die Settings von ArbeitgeberInnen ja auch total unterscheiden. Also die einen haben eine Produktion, die anderen haben eine Homeoffice-Kultur, die anderen haben eine Präsenzkultur. Und wenn ich sage, wir haben kein Büro, dann brauche ich auch keinen Obstkorb. Richtig. Aber da könnte man drüber nachdenken, vielleicht irgendwie ja gesunde Pulver oder so zu schicken. Aber ich finde es auch gut zu sagen, es gibt jetzt nicht die Mindeststandards, was aber häufig, und das hast du auch schon zweimal heute im Podcast gesagt, ja im Fokus ist es auch die Führungskraft. Also mentale Gesundheit ist in gewisser Art und Weise ja auch Führungsaufgabe. Werden denn die Führungskräfte in Deutschland aus deiner Sicht ausreichend auf diese Verantwortung auch vorbereitet?
Nein. Ich kenne schon Unternehmen, die viel dafür tun. Ich kenne viele Unternehmen, die sind auf dem Weg dahin. Ne? Ich kenne aber auch einige, die das noch so gar nicht auf dem Schirm haben. Und ich würde es vielleicht auch ein bisschen anders formulieren. Natürlich könnte man jetzt drauf rumtrampeln, dass es eine Art Fürsorgepflicht gibt, ne, bei der Führungskraft. Das ist aber gar nicht so mein Angang, weil ich denke, also ich bin ja jetzt auch nicht die Oberlehrerin, wie gesagt, das musst du aber eigentlich, steht irgendwie in deinem Vertrag drin oder so. Es geht vielmehr aufzuzeigen, wie viel Einfluss eine Führungskraft auf die Gesundheit der Mitarbeitenden hat. Und warum diesen Einfluss und dieses Potenzial nicht nutzen? Also die Führungskräfte sollten doch, hoffe ich, das Anliegen haben, dass die Mitarbeitenden lange gesund bleiben. Und wenn ich denen erläutern kann, wie groß der Einfluss tatsächlich ihres Tuns darauf ist, dann sind sie doch in der Regel motivierter, ne, als wenn ich jetzt irgendwie mit der Lehrerbrille komme. Und das ist tatsächlich so. Die Führungskraft hat enorm viel Einfluss. Weiß aber vielleicht auch nicht im Klein-Klein, welche Mechanismen da gut greifen. Ne? Und da, glaube ich, können wir einfach gut unterstützen.
Ich finde das ganz wichtig, also Führungskraft, da finde ich, steckt schon für mich auch immer so ein bisschen Fürsorge drin, also allein so auch aus dem Wort herauskommt, aber das kann jeder auch für sich selbst interpretieren, aber mittlerweile wird ja auch drüber nachgedacht, dass du einen Führerschein machen sollst, wenn du einen Hund hast. Es gibt, wir haben es neulich im Podcast gehört, auch Führerscheine für ChatGPT, von daher finde ich schon so einen Führerschein als Führungskraft vielleicht ein bisschen viel gewollt, aber dieses Bewusstmachen, so diesen Textmarker-Moment, den sollte man auf jeden Fall draufpacken. Zumal, und auch das ist spannend, wir haben ja über eine Studie vorhin auch mal gesprochen von Zapf und KollegInnen, die sich mit dem Thema Emotionsarbeit auseinandergesetzt haben. Wir haben heute schon ein Dreieck gehabt, jetzt kommt quasi das zweite Dreieck nochmal im Podcast, wo es darum geht, das gezeigte Gefühl ist das eine, das empfundene und eben auch das erwartete Gefühl ist das andere. Und gerade in Settings, wo ich mit diesem Dreieck, was ja auch Emotionsarbeit letztlich ausdrückt, konfrontiert bin. Das heißt, wenn ich eine Emotion zeigen muss, wie Freundlichkeit, Freude, auch wenn es mir gar nicht so in dem Moment geht, dann ist es natürlich besonders wichtig, auch zu wissen, dass meine MitarbeiterInnen potenziell auch sehr gefährdet sind, dass es ihnen nicht gut geht. Denn das ist natürlich ein emotionaler Stressor. Wenn ich den ganzen Tag eigentlich traurig bin, aber mein Kunde erwartet, dass ich ja nett bin, wenn ich irgendwie ihm was präsentiere oder ihm was serviere, dann glaube ich, muss die Führungskraft auf jeden Fall alles dafür tun, dass es der Person bestmöglich in der Situation gibt, wo eben noch diese Anforderung on top zu eigentlichen Arbeitserbringung kommt.
Ja, definitiv. Das ist so eine Dissonanz, die wir dann empfinden, ne? Zwischen dem, wie ich eigentlich fühle und dem, was ich jetzt zeigen muss. Und das kann krank machen, ja. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann man auch lernen, damit umzugehen. Ne? Und das muss ja, also fängt schon damit an der Stelle, meine gezeigte Emotion muss nicht die sein, die ich innerlich habe. Ne? Also, weil das wäre ja eher so ein Überstürzen. Ne? Du musst dann auch freundlich sein oder du musst auch immer gut gewählt sein dem Kunden gegenüber. Und wir merken das ja auch heute, es gibt auch sehr anstrengende Kunden und auch das ist oft für Leute eben eine Belastung, ne? Wenn sie immer wieder mit Beschwerden umgehen müssen, wenn sie angegriffen werden, ne? Also auch das Aggressionspotenzial hat zum Teil auch zugenommen, gerade in der Dienstleistungsbranche und von daher braucht es da sicherlich auch einen guten Eigenschutz an der Stelle, ja. Und das Thema greifen wir auch ab und an auf, gerade wenn es darum geht, Umgang mit aggressiven Kunden. Ne? Wie kann ich trotzdem noch, ich sag mal, bei mir bleiben, ja, und mich nicht reinziehen lassen in diese Aggression und gleichzeitig, ja, darf ich auch sozusagen Unmut darüber haben, dass sowas passiert überhaupt oder dass ich dafür verantwortlich gemacht werde. Ich meine, was passiert? Der Gegenüber ist ja nicht sauer auf den Kundenberater, der kennt ihn ja eigentlich gar nicht, ja, sondern er ist ja eher total genervt von der ganzen Situation, wie sie ist, und dann schnappt er sich halt den Erstbesten, der ihm da vorgesetzt wird, ja. Und das muss man sich, glaube ich, auch nochmal bewusst machen, dass das sozusagen keine Aggression eigentlich auf meine eigentliche Person ist, sondern auf das Erleben des Kunden, ne? Und das dann auch empathisch zu verstehen, das ist sicherlich eine Kunst, das zu schaffen in so einer Situation, wo das Konfliktpotenzial gerade sehr hoch ist, ja, definitiv. Und ist auch ein Belastungsfaktor für viele. Ne?
Wichtig, finde ich, ist einfach, das zum Thema zu machen. Also sowohl, was wir gerade gesagt haben, bei der Führungskraft, aber auch bei den MitarbeiterInnen. Das ist übrigens, was du gerade angesprochen hast, auch einer der Gründe, warum man in Callcentern den Leuten trotz allem häufig Arbeitskleidung gibt, weil man sagt, dann kannst du es auch wieder abstreifen. Ja. Also du kommst in die Situation rein, du ziehst deine Arbeitskleidung an, dich sieht zwar keiner, dich hört man nur, aber du kannst dann am Abend auch wieder die Arbeitskleidung hier lassen und du nimmst dadurch eben auch diese Rolle ein. Und das ist im Endeffekt auch so ein kleiner Kniff, den man da etablieren kann, wenn es eben viel Emotionsarbeit gibt, die gar nicht gegen die Person geht.
Ja, das nennen wir in der Psychologie Cues setzen, ne? Also solche Hinweisreize. Und da kann Kleidung etwas sein. Ne? Da gibt es viele Möglichkeiten, sozusagen diese Rolle oder diesen Hut aufzusetzen und den auch wieder abnehmen zu können. Ne? Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, auch für die Abgrenzung dann zur Freizeit.
Genauso wie die geprimten Objekte, die wir heute besprochen haben, über die ich immer noch sehr, sehr dankbar bin. Ich bin auf jeden Fall auch sehr dankbar, dass wir das Ganze so zum Thema gemacht haben. Und wir haben ja auch noch ein kleines Highlight vorbereitet. Also Highlight war mit Sicherheit, du hast das Balance Board mitgebracht. Wir haben auf den Glückskeks geschaut. Ich würde ganz gerne jetzt mit dir noch so drei kleine Aussagen präzisieren, die ich dich einfach bitte zu komplettieren. Und dann, worüber ich mich ganz besonders freue, auch deine Bereitschaft, hast du ja unseren HörerInnen noch so fünf, wir haben gesagt, handhabbare Tipps mitgebracht, die wir da rein noch mal durchgehen werden, was man auch entlang eines Tages machen kann, um eben nicht in diese Muster zu verfallen, um sich vielleicht selber so ein bisschen aus den Routinen rauszukitzeln. Das heißt, ich hätte gesagt, wir gehen jetzt die drei Sätze an und dann ist so ein bisschen das Stage Time für dich. Ich bin auch ganz gespannt. Ich mache das dann schön mit. Und das soll euch da draußen natürlich dann auch helfen, wenn ihr den Podcast hört und ihr merkt, ja, stimmt, eigentlich heute bin ich irgendwie gestresst oder heute war noch gar nichts positiv oder ich gehe gerade vom Schlimmsten aus, was man da in Anführungszeichen so ein bisschen tun kann. Da freue ich mich ganz besonders. Jetzt aber Satz Nummer 1, den ich dich bitte zu komplettieren. Um tagtäglich seine eigene mentale Gesundheit positiv zu beeinflussen, sollte man
mindestens einmal am Tag im Hier und Jetzt sein und seine Sinne nutzen. Alle seine Sinne.
Und da hat ein Kumpel von mir immer diesen schönen Spruch, im Hier und Jetzt ist alles gut. Mir hilft der total.
Ja.
Ich finde, das ist so ein Satz. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu?
Finde ich super. Ich habe auch so einen Satz, aber der ist anders. Wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Meine ich jetzt aber nicht, dass alles im Umfeld gut sein muss, sondern dass ich mich vielleicht irgendwie auch verändere. Ne? Und am Ende, genau, wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
Die Komplettierung von Satz 1 war schon gut. Es ist trotzdem noch nicht das Ende. Die wichtigste mentale oder aber auch Gesundheits-KPI aus deiner Sicht ist?
Für einen persönlich, wie gut schlafe ich gerade? Könnte ich sofort 2, 3 Personen nennen, die ich anrufen kann, wenn es mir gerade nicht gut geht? Ja, vielleicht so. Fürs Unternehmen, wie viele kommen mit einem Lächeln zur Arbeit?
Sehr schön. Also ich bin halt auf jeden Fall mit einem Lächeln zur Arbeit gekommen, was auch an der Vorfreude auf diesen Podcast lag. Und dann ein Gegenstand, ein Gesundheitsgadget, das ich besonders empfehle, lautet.
Boah, schwierig. Weil ich finde tatsächlich, da sind wir wieder bei den geprimten Objekten, es muss was Persönliches sein. Also eher ein Gadget, ne? Was mich persönlich anspricht und eine Erfahrung, die ich gemacht habe.
Okay, also ich sage jetzt, meiner mentalen Gesundheit tun die kleinen Raketen in meiner Wohnung gut und von daher sind die total vertretbar und wunderbar. So, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen. Vielen Dank erstmal für jetzt die Vervollständigung der Sätze und jetzt ja von dir das kleine Highlight an unsere HörerInnen, nämlich diese 5 Dinge mitzubringen. Und ich glaube, von der Stimmung können wir uns jetzt, du hast Schlaf gerade angesprochen, so an den Tagesanfang begeben.
Ja, genau. Genau, wir hatten überlegt, weil Stress ja auch etwas ist, was auch so tagsüber entstehen kann, ne? Oder immer wieder punktuell. Was könnte da hilfreich sein? Morgens, also wäre für mich der Tipp, ganz niederschwellig, das Erste, wenn ihr morgens die Augen aufmacht, mal sich zu fragen, worauf freue ich mich heute? Und ich hoffe, ihr könnt was nennen. Und wenn nicht, dass ihr vielleicht dafür sorgt, dass es eine kleine Sache gibt, worauf ihr euch an dem Tag freut. Genau. Dann geht ihr vielleicht auf die Arbeit, ne, und habt schon, oh, ihr wisst, da steht irgendein Meeting an und ihr habt schon das Worst-Case-Szenario im Kopf. Ja. Und wenn man sich aber mal überlegt, seid mal ehrlich zu euch, wie oft ist euer Worst-Case-Szenario tatsächlich eingetroffen? Ich glaube, da landet man auf einer sehr geringen Prozentzahl. Und damit ist es doch eigentlich total ineffizient. Von daher fragt euch vielleicht beim nächsten Mal, was ist der Most Probable Case? Und der besteht aus vielleicht guten Anteilen, aber auch Schwierigkeiten. Ne? Darf beides drin sein. Ja, der dritte Tipp. Ja, jetzt habt ihr vielleicht eine E-Mail bekommen, ne, über die ihr euch gerade richtig ärgert. Und ihr seid kurz davor, jetzt direkt zurückzuschreiben. Würde ich erst mal abwarten von. Und vielleicht macht ihr eine kleine Atemübung zwischendurch. Ne? Weil was passiert, wenn wir gestresst sind? Ne? Wir werden sehr eng und wir atmen flach. Und da gibt es eine sehr schöne Übung, die 4-7-8-Übung. Und zwar funktioniert die so, die entspannte Übung ist immer die in den Bauch hinein. Also wenn ich einatme, geht mein Bauch so richtig schön auf. Das heißt, bei der Atemübung, Lukas, du kannst gerne mitmachen, wäre es, ich atme auf 4 Zählzeiten ein. Ich halte auf 7 Zählzeiten. Und ich atme langsam auf 8 Zählzeiten aus. Gerne einfach die Zähne auf die Lippen. Und das macht ihr mal 3, 4 Mal hintereinander. Ich glaube, ihr werdet merken, dass euer Puls langsam runtergeht. Also das ist so eine Soforthilfe in dem Moment. Genau, der vierte Tipp. Ja, vielleicht habt ihr festgestellt, Mensch, ich habe heute ganz schön oft das Wort müssen und sollen benutzt. Ja? Das machen wir nämlich immer sehr gerne. Unschön daran ist, dass wir damit, unsere Sprache macht was mit uns. Unsere Sprache macht nämlich Bilder. Und ihr wisst, was ich gesagt habe, Bilder, Gedanken, Gefühle. Deswegen benutzt doch einfach eine passendere Sprache. Überlegt mal, ob es wirklich das Wort müssen sein muss. Eine Woche lang auf müssen verzichten. Vielleicht freut ihr euch darauf oder es macht Sinn, das zu tun. Und wenn es doch müssen ist, hinterfragt es. Genau, und der fünfte und letzte Tipp, das ist die sogenannte Fünf-Finger-Übung. Die finde ich immer sehr schön, weil die Hand hat man ja immer dabei, dass man sich abends vielleicht vorm zu Bett gehen fragt, was war heute gut? Ja, was hat richtig Spaß gemacht? Was habe ich heute gelernt? Vielleicht ist mir auch ein Fehler passiert und ich habe was daraus gelernt. Dann der Mittelfinger. Was lief richtig mies heute? Auch das darf sein, das auch zu benennen. Der Ringfinger. Was habe ich heute getan, um die Verbindung zu einem, ja, wichtigen Menschen zu stärken? Dass wir sowas nicht aus dem Auge verlieren. Und der kleine Finger. Was kam heute zu kurz? Und das ist immer noch mal so ein schönes Resümee vielleicht am Ende des Tages, um noch mal bewusster, ne, den Tag abzuschließen. Soweit.
Ja, das lassen wir ganz kurz mal wirken. Ich finde das extrem cool, was du da auch angeboten hast, auch dass du die Bereitschaft hattest, das mitzugeben. Denn ich finde, wenn man über mentale Gesundheit spricht, da ist es ja immer so das eine. Aber wie wir ja auch festgestellt haben, und das habe ich heute definitiv auch gelernt, um beim zweiten Finger zu sein, das ist ja auch etwas, was man anwenden muss. Also nur darüber zu sprechen, ohne im Endeffekt auch mal was zu probieren. Man muss es nicht tun. Also wir müssen auch da wegschieben, was du gesagt hast. Aber es ist trotzdem etwas, was die aktive Auseinandersetzung braucht, um dann letztlich auch in, ja, eine Haltung zu kommen und dann vielleicht auch in eine neue Gewohnheit. Deshalb vielen, vielen Dank für diese 5 handhabbaren Tipps, an die ich mich jetzt gut festhalten kann und die mir deshalb wahrscheinlich sehr stark helfen, dass ich sie auch umsetze.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein Riesenfreund von einfach ausprobieren. Ne? Also doof finden kann ich es immer noch danach. Ne? Aber mal das erste Mal selber erfahren und ausprobieren, das macht ganz viel mit uns, bevor wir nur im Kopf stecken bleiben.
Übrigens auch einer der Gründe, warum im Erwachsensein teilweise auch eine Unzufriedenheit entsteht, weil man weniger erste Male hat. Gerade Kinder haben ja diese Freude, man sagt ja auch, diese kindliche Freude ist sowas Schönes. Ne, die haben viele erste Male, erster Schmetterling, erstes Mal einen Hund streicheln, erstes Mal die Sonne sehen etc. Deshalb freue ich mich jetzt gleich mit dir zum ersten Mal hier dieses Balance Board auch noch auszuprobieren im Laufe des heutigen Tages. Du hast es schon öfter gemacht. Und ich sage natürlich auch ganz, ganz vielen Dank, denn es war dein erster Podcast. Auch heute hast du etwas zum ersten Mal gemacht.
Das stimmt.
Ich gehe mit dir gleich einmal die 5 Finger durch und hoffe, dass der Mittelfinger heute nicht so viel zu erzählen hat. Ganz, ganz vielen Dank, dass du heute da warst, dass du deine Einblicke geteilt hast, auch so persönlich und vor allem persönliches Highlight, die geprimten Objekte und natürlich auch diese 5 Insights von dir.
Ja, ich danke euch. Ja? Hat viel Spaß gemacht.
Und man darf dich auch, Caroline Chung, auch natürlich sehr, sehr gerne auf LinkedIn hinzufügen, auf dich zugehen, mit dir in Austausch gehen. Und ja, das heißt, wir sagen an der Stelle auch natürlich ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Wir hoffen auch, dass euch die Impulse geholfen haben. Die werden wir euch natürlich auch nochmal separat zur Verfügung stellen, damit ihr sie dann möglichst gut auch in euren Arbeitsalltag einbauen könnt. In diesem Sinne, gerne natürlich wie immer euer Feedback zur Folge. Liked, sendet uns Kommentare oder schreibt uns auch gerne Mail an hello@mac.com. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Und wenn heute noch nichts Schönes passiert ist, dann habt ihr es ja gehört. Setzt alles dran, dass das noch der Fall ist. Vielleicht hat der Podcast dir geholfen. In diesem Sinne, schönen Tag. Das war People Perspectives für heute.